Guten Morgen. Von der EM herkommend, dachte ich heute Morgen, als ich hier reinkam, Heimspiel. Das finde ich sehr schön, wenn man irgendwo ist, wo man schon mal war und wenn man dann abgespeichert hat, das war gut damals, du hast dich gut gefühlt, du warst irgendwie zu Hause, es ist locker und unkompliziert. Man kann so sein, wie man ist, man muss sich nicht irgendwie verstellen oder irgendwas aufsetzen. Und deswegen, ja, kann ich euch sagen, ich bin sehr gerne hier heute Morgen. Danke für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Vielleicht eine Info noch im Nachgang zu den Bekanntmachungen. Am 3. September ist in Ebersbach der 4. FEG-Männertag. Also ich glaube, ihr habt da auch irgendwas mit der Gemeinde an diesem Tag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, der Manuel hätte da schon mal was gesagt, aber ich weiß es nicht. Zumindest, bitte? Okay, das ist ein Argument. Dann möchte ich gar nicht weiterreden. Aber es könnte ja sein, es könnte ja trotzdem sein, unter welchen Umständen auch immer, wenn sich einer berufen fühlt, da mal noch zu gucken oder nur morgens vorbei zu gucken. Deine Hochzeit ist ja höchstwahrscheinlich mittags, Nachmittag, 14 Uhr? 16 Uhr, da könnt ihr fast alles mitkriegen. Es geht um das Thema Freundschaft. Ich finde, ein sehr wichtiges Thema. Gerade für uns Männer, Frauen tun sich da meistens etwas einfacher mit. Der Frage, was heißt es, einen echten Freund zu haben oder ein Freund zu sein für einen anderen Mann? Oder was heißt es überhaupt, Gottes Freund zu sein? Dirk Schröder wird da sein und ja, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Herzliche Einladung dazu. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder ob ihr überhaupt Fernsehen seht. Ich denke schon, in manchen Haushalten ist es ja so, dass da Fernsehserien gesetzt sind. Also bei uns ist das auch so. Und zwar ist der Tatort gesetzt und der Tatortreiniger, wenn er denn kommt. Diese beiden Folgen. Und in der Vorbereitung heute Morgen zu diesem Thema Bitterkeit, da kam mir der Gedanke, wenn es die Bitterkeit nicht geben würde, dann würde es höchstwahrscheinlich auch keinen Tatort mehr geben. Denn die wenigsten Delikte, die wir da sehen, die passieren eigentlich im Affekt, sondern eher hatten sie Zeit, sich zu entwickeln. Sie wurden geplant. Egal, ob Benachteiligung oder Kündigung oder Ehebruch oder was auch immer. Irgendwas ist irgendwas irgendwo passiert und es wurde nicht losgelassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt zu diesem Thema Bitterkeit. Bei mir kam der Gedanke dazu, als ich mal ein paar Gespräche in den letzten Jahren so hintereinander hatte, wo ich den Eindruck hatte, irgendwann war sowas da wie eine Mauer. Ich hatte den Eindruck, gegen eine Mauer zu laufen. Man kam irgendwie nicht weiter, weil die Betreffenden irgendwie etwas festhielten. Zumindest war das mein Eindruck. Und der Gedanke, den ich damals dann und wann hatte, war: Eigentlich willst du gar keine Freiheit. Eigentlich willst du Opfer bleiben. Und das war im Nachhinein ein sehr, sehr unfairer Gedanke, wie mir ja dann nach und nach wirklich deutlich wurde. Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Jesus, vielen Dank für heute Morgen. Danke, dass wir hier zusammen sein können. Danke, dass du da bist und dass du zu uns reden willst. Und wenn es um dieses Thema geht, dann ist es, glaube ich, ein sehr persönliches Thema. Und ja, ich bitte dich einfach, dass du Gnade schenkst zum Reden und Gnade zum Hören, offene Herzen. Danke, dass du da bist. Amen. 45 Jahre hatte sie in ihrer Kirche die Orgel gespielt. Heute Morgen war die Jugend für den musikalischen Rahmen zuständig. Und es war nur eine ganz kurze Bemerkung, die sie beim Rausgehen aus dem Saal zischte. Sind wir jetzt schon am heiligen Sonntagmorgen zur Disco verkommen? Sie war mit der Art und Weise, wie die Jugendlichen den Gottesdienst gestaltet hatten, nicht einverstanden. Und diesen Ärger musste sie jemandem mitteilen. Sie wirkte richtig verbiestert. Und das setzte sich fest. Als der KIGO-Mitarbeiter auf sein spannungsgeladenes Verhältnis zu einem anderen Bruder aus der Gemeinde angesprochen wurde, dass er doch nun endlich mal klären sollte, sagte er: Das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das klären wir untereinander. Da musst du dich nicht drum kümmern. Das werde ich meiner Mutter nie verzeihen, klagte die 17-Jährige. Das hätte sie niemals tun dürfen. Sie hat mein Leben ruiniert. Ich will nichts mit ihr zu tun haben, nie mehr. Es gibt eine Seuche, die unsere Seele vergiftet und die zunächst fast unbemerkt bleibt. Doch sie ist gefährlich und sie zerfrisst uns schließlich. Und nicht nur uns, sondern auch unsere Kirchen und unsere Gemeinden. Und weil diese Seuche nicht richtig greifbar ist, kann sie so einen großen Schaden anrichten. Die Rede ist von der Bitterkeit. Sie wächst im Herzen des Einzelnen und zieht dann unter Umständen ihre schmutzige Spur durch unsere Gemeinden. Und ich möchte mit euch heute Morgen gern über dieses Thema nachdenken, Bitterkeit. Was ist ihr Wesen? Wo kommt sie her? Was macht sie mit uns? Was macht sie mit anderen? Was sagt die Bibel dazu? Und gibt es einen Ausweg aus ihr? Ich glaube, dass niemand bewusst oder gewollt bitter wird. Es geschieht einfach. Es können schwere Schicksalsschläge sein, wie bei Hiob zum Beispiel, dem alles genommen wurde. Oder wie bei Naomi, deren Mann und deren Kinder starben. Es können Überlastungen sein, auf der Arbeit zum Beispiel, wie beim Volk Israel, als es in der Gefangenschaft war. Oder Enttäuschung darüber, dass ein Herzenswunsch wieder nicht in Erfüllung gegangen ist, wieder nicht schwanger geworden, wieder den Job nicht bekommen. Oder es kann auch Zurücksetzung sein oder Eifersucht. Oder man kann auch bitter werden, weil man aus eigener Schuld vielleicht Möglichkeiten verpasst hat. Und manchmal sind es aber auch nur die ganz alltäglichen Dinge oder die Spannungen in der Familie. Und immer dann, wenn sich Ärger oder wenn sich Zorn in uns festsetzt, dann kann daraus Bitterkeit entstehen. Menschen reagieren unterschiedlich auf Ärger. Die einen schlagen wild um sich, werden aggressiv, schreien, schimpfen, werden vielleicht sogar handgreiflich. Und wir als die Beobachter, wir reagieren in der Regel sehr empfindlich, wenn jemand über die Stränge geschlagen hat, wenn jemand sich nicht im Griff hatte. Weil wenn man das so sieht, hat man direkt einen Ansatzpunkt. Du hast gerade was getan. Du bist gerade laut geworden. Du hast jemanden beleidigt oder du hast vielleicht sogar jemanden angefasst. Das geht nicht. Ändere dich. Entschuldige dich. Bring das in Ordnung. Aber es gibt eben auch diese Möglichkeit, in der man nicht wild um sich schlägt, sondern in sich schlägt. Und diese Reaktion, die geschieht zunächst im Verborgenen. Man ist verletzt, jemand hat etwas getan, jemand hat etwas gesagt, man zieht sich zurück, man ist beleidigt und wird bitter. Und diese Reaktion ist weniger auffällig als das um sich schlagen, aber sie ist nicht weniger schlimm, im Gegenteil. Da sie im Verborgenen geschieht, bleibt sie zunächst unbemerkt. Manchmal kann er es an der Mimik oder an der Gestik von den Betroffenen erkennen. Manchmal auch in bestimmten Situationen. Grundsätzlich, glaube ich, hat Bitterkeit was mit einer Zeitbombe zu tun. Und zu was eine solche Bitterkeit führen kann, das wollen wir uns heute Morgen an einem Beispiel aus der Bibel ansehen. Und zwar 2. Samuel 15. Da finden wir eine sehr interessante Geschichte aus dem Leben Davids. Und die zeigt uns, wie zerstörend Bitterkeit ist. Und was sie nicht nur mit dem Betreffenden, sondern was sie mit dem gesamten Umfeld anrichten kann. Zunächst ein paar Infos zu dem Hintergrund. Absalom ist Davids Sohn. Er steht in der Thronfolge auf Platz 1 und er konnte es nicht abwarten, dass sein Vater endlich sterben würde. Er wollte den Thron und zwar sofort. Und so startete er Wahlreisen durch das Land und wollte somit das Volk auf seine Seite bringen. Er wollte seinem Vater, König David, quasi die Herzen des Volkes stehlen. Absalom war ein sehr gut aussehender und ein sehr sympathischer Mann. So einer von den Typen, die man einfach mag, die gut bei einem ankommen. Und deswegen war es gar nicht so schwer für ihn, das Volk nach und nach auf seine Seite zu bekommen. Und, Und als er dann genug Anhänger hatte, machte er einen Marsch auf Jerusalem, einen Putschversuch. König David, der in der Stadt war, wollte nicht gegen seinen eigenen Sohn kämpfen. Er wollte auch nicht, dass die Bewohner von Jerusalem leiden mussten. Und so floh David mit einer kleinen Gruppe von Unterstützern aus der Stadt und hat sie Absalom einfach überlassen. Ich lese einige Verse aus 2. Samuel 12, Vers 15. Entschuldigung, 2. Samuel 15, ab Vers 13. Davids Flucht. Und ein Bote kam zu David und sagte: Das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren: Macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch, wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Stellt euch die Szene einfach vor eurem inneren Auge vor. David und eine Gruppe von ungefähr 200 Leuten fliehen aus der Stadt, den Ölberg hinauf. Und das Gesprächsthema bei dieser Gruppe unterwegs ist natürlich, ja, wer ist denn jetzt hier noch eigentlich bei uns? Wer ist denn noch treu? Wer steht denn noch hinter David? Und so fangen sie an nachzusehen, wer denn dabei ist. Und sie stellen ja nüchtern fest, Ahitophel ist nicht dabei. Ahitophel war Davids erster Berater. Er war ein sehr, sehr kluger Mann und seine besondere Fähigkeit war, dass er einen messerscharfen Verstand hatte. Er konnte besonders gut strategisch denken. Er sah viele Dinge voraus und war dadurch ein unverzichtbarer Ratgeber für David, insbesondere wenn es um Planungen und Durchführungen von kriegerischen Auseinandersetzungen ging. Von ihm wurde gesagt, das steht in Samuel, von ihm wurde gesagt, dass sein Rat so weise war, als würde er direkt von Gott selbst kommen. Für David war das eine Katastrophe, sowohl privat als auch beruflich. Er hat später sogar einen Psalm darüber geschrieben, Psalm 55. Und er macht sich jetzt natürlich Sorgen. Wenn Männer wie Ahitophel Absalom unterstützen, gibt es kaum eine Chance. Also betet David. Er betet zu Gott, dass Gott den Einfluss, den Ahitophel auf Absalom hat, umdrehen möge, dass er nicht zu seinem Sieg dienen soll. Und nach dem Gebet bekommt David postwendend eine Antwort, Vers 32. Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Akita Hushai entgegen, mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm: Wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst: Dein Knecht, König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, aber jetzt will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Dieser Hushai, der hier zu David kommt, war auch ein Berater von David, aber längst nicht so weise wie Ahitophel. Aber er war loyal. Und so geht Hushai zurück nach Jerusalem und versucht, quasi so ein bisschen als Geheimagent Einfluss zu nehmen. Sein Auftrag lautet: Den Rat, den Ahitophel gibt, darf nicht zur Ausführung kommen. Lass dir irgendetwas einfallen, sagt David zu ihm, aber verhindere, dass Absalom das tut, was Ahitophel vorschlägt. Okay, zurück in Jerusalem. Absalom hat die Stadt eingenommen, das Volk jubelt ihm zu. Sein Vater ist zwar weg, vertrieben, aber Absalom weiß natürlich, dass David, dass sein Vater clever ist. Und er weiß, dass er mächtig ist und dass er klug ist. Und deswegen zieht Absalom jetzt seine Trumpfkarte. Er geht zu Ahitophel, dem Strategen, und fragt ihn: Was soll ich tun? Ich gestehe, ich liebe diesen Ahitophel. Er ist ein Mann, der plant. Er ist so einer, der nichts dem Zufall überlassen will, der alle Eventualitäten ausschließen will. Es ist so einer, der sich im Restaurant mit dem Rücken zur Wand setzt, weil er den Rücken frei haben muss. Es ist der, der vorher nachschaut, wo die Notausgänge sind. Einer, der vorbereitet sein will. Und dieser Ahitophel rät Absalom zweierlei. In Kapitel 16, zum einen sagt er, Absalom, das ging jetzt alles sehr schnell. Du hast die Massen begeistert. Ja. Du bist in Jerusalem einmarschiert. Alle jubeln dir zu. Aber die große Frage ist, kannst du dich auf die Leute, die jetzt mit dir gehen, wirklich verlassen? Was ist, wenn du dich wieder mit deinem Vater versöhnen würdest? Dann wären die Leute, die dir nachgefolgt sind, quasi Saboteure deines Vaters. Sie hätten vermutlich empfindliche Strafen zu erwarten. Im Moment sind sich also vielleicht noch viele gar nicht ganz sicher, ob sie dir wirklich nachfolgen wollen. Vielleicht sind es nur Lippenbekenntnisse. Und deswegen musst du was tun, was eine Versöhnung zwischen dir und deinem Vater unmöglich macht. Damit deine Leute auch wissen, sie können nicht mehr zurück. Sie haben sich entschieden für dich. Einbahnstraße. Und so rät Ahitophel ihm, das zurückgelassene Harem seines Vaters Davids einfach zu übernehmen. Und das war in der damaligen Zeit quasi ein No-Go. Das war ein zerrissenes Tuch. Es ging nicht mehr zurück. Das war der erste Rat. Du musst sicherstellen, dass du nicht alleine bist. Du musst sicherstellen, dass das Volk wirklich hinter dir steht. Der zweite Vorschlag betrifft David direkt. In Kapitel 17 kann man das lesen. Und Ahitophel sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, also die 200 Mann, dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König allein erschlagen. Das ist eine sehr interessante Stelle in unserer Geschichte und deswegen bemerkt hier bitte Folgendes. Ahitophel ist ja gar kein Krieger. Ahitophel ist ja ein Berater. Er ist einer, der am Schreibtisch sitzt. Er ist einer, der Pläne entwirft. Er ist ein Theoretiker. Ich weiß gar nicht, ob er jemals ein Schwert in der Hand gehabt hat oder ob er überhaupt weiß, wie man richtig kämpft. Und trotzdem sagt dieser Mann hier, dieser Theoretiker, der von Krieg eigentlich keine Ahnung hat, er sagt hier, dass er selbst David erschlagen will. Was ist da los? Woher kommt dieser Hass? Okay, das waren die beiden Vorschläge, die Ahitophel Absalom machte. Und es waren hervorragende Vorschläge. Erstens, stelle sicher, dass die Leute auf deiner Seite sind. Und zweitens, lass mich David mit 12.000 Soldaten, man beachtet die Relation 12.000 zu 200, lass mich David mit 12.000 Soldaten hinterherlaufen und dann werde ich ihn eigenhändig töten. Inzwischen ist auch Hushai, Davids Spion, in Jerusalem angekommen. Und Absalom sagt zu ihm, hey Hushai, ich dachte, du wärst der Berater meines Vaters, König David. Ich dachte, du wärst ihm treu ergeben. Was führt dich zu mir? Und Hushai sagt, dass er dem jeweiligen König dienen würde und ob er irgendwas für ihn tun könne. Absalom erzählt ihm von dem Rat, den Ahitophel gegeben hat. Und dann ist es interessant, auch nachzulesen, wie dieser Hushai sich da verhält, wie so ein Schauspieler. Und er sagt, ich weiß nicht, ich glaube, diesmal ist der Rat von Ahitophel nicht so gut. Und dann erzählt er ausschweifend davon, wie mutig David doch ist und seine Männer und dass es vergleichbar damit ist, wie wenn man einer Bärin die Jungen wegnimmt und dass sie sich bestimmt keinen Schlaf gönnen und in irgendeiner Höhle nur darauf warten, dass die Verfolger kommen und dass sie dann aus einem Hinterhalt zuschlagen würden. Und Hushai rät etwas völlig anderes. Und nach einer Zeit sagt Absalom, der Rat, den Hushai mir gegeben hat, ist besser als der von Ahitophel. Wir tun das, was Hushai gesagt hat. Davids Plan ging auf an dieser Stelle. Hätte Absalom auf Ahitophel gehört, hätte David keine Chance gehabt. In Kapitel 17 kommt es dann zu der entscheidenden Schlacht zwischen Absalom und David. Absalom verliert und er sowie 12.000 weitere Krieger lassen ihr Leben. 12.000 Leute sterben. Und Ahitophel, was ist aus ihm geworden? In Kapitel 17, Vers 23 können wir lesen, als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel und machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt. Und er bestellte sein Haus und er hängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Unbegreiflich, oder? Warum macht der Mann sowas? Er hatte einen super Job. Er hatte ein unglaubliches Ansehen als Berater des Königs. Wieso wird er zum Saboteur? Wieso läuft er über? Und wieso hat er nichts anderes im Sinn, als David eigenhändig zu beseitigen? Und als er sieht, dass sein Plan, den er entworfen hatte, dass er verworfen wird, der hundertprozentig zum Erfolg geführt hätte, bringt er sich um, weil er weiß, dass David siegen wird. Warum ist das so? Die Antwort ist, weil er durch und durch verbittert war. Und die Lösung, warum das so ist, die finden wir in einem Kapitel, das man meistens beim Lesen der Bibel auslässt, ich zumindest. Geschlechtsregister oder dergleichen sind jetzt nicht gerade so erbaulich. Aber das letzte Kapitel vom zweiten Buch Samuel ist Davids Helden gewidmet. Da stehen all die drin, die für David gekämpft haben und große Schlachten gewonnen haben. Und unter diesen Kämpfern finden wir einen mit Namen Eliam. Und dieser Eliam wird uns vorgestellt als Ahitophels Sohn. Und Eliam hatte eine Tochter. Wisst ihr, wie die hieß? Batseba. Batseba war die Enkelin von Ahitophel. Ahitophel war Batsebas Großvater. Eliam, Ahitophels Sohn, kämpfte Seite an Seite mit einem anderen mutigen Soldaten. Sie schlugen gemeinsam manche Schlacht. Er hieß Uriah. Und die beiden schätzten sich sehr. Und so gab Eliam Uriah seine Tochter Batseba zur Frau. Und irgendwann ist Ahitophel an den Hof gekommen und hat gehört und gesehen, wie die Bediensteten untereinander getuschelt haben. Und nach und nach ist herausgekommen, dass David eine Affäre mit seiner Enkelin hatte, der auch Uriah noch zum Opfer fiel. Ihr kennt die Geschichte. Ahitophel hat dann den Hof Davids verlassen. Er hat 10 Jahre seine Bitterkeit genährt. Er hatte nur noch ein Ziel, Rache. Und Absalom, als er gegen seinen Vater aufbegehrte, da sah er seine Chance gekommen. Von Davids Buße hat Ahitophel gar nichts mitbekommen. Von seiner Begegnung mit Nathan, dem Propheten. Von dem Tod seines Kindes, von der Versöhnung mit Gott. Ahitophel wollte nur eins, er wollte Rache. Nur dafür hat er noch gelebt. Ich glaube, dass Bitterkeit häufig ein Prozess ist, den man selber kaum wahrnimmt, der mit Enttäuschungen, der mit Verzweiflungen, der mit Ärger beginnt. Ein Beispiel vielleicht, manche Geschwister gehören schon sehr lange zu einer Gemeinde, der sie treu gedient haben und nun rückt eine neue Generation nach. Manche Dinge ändern sich. Das Liedgut zum Beispiel, der Ablauf der Gottesdienste, die Art, wie über den Glauben geredet wird oder einfach nur die Gestaltung der Gemeinderäume. Das, was einem über Jahre lieb und teuer geworden ist, was einem Heimat geworden ist und Sicherheit gegeben hat, das verschwindet plötzlich immer mehr. Und vielleicht hat mancher sogar den Eindruck, um die Frucht seiner Arbeit betrogen worden zu sein. Neue kommen. Und die machen plötzlich alles anders. Und das Schlimmste ist, sie machen es gut. Man kommt mit den Veränderungen nicht klar und man wird bitter darüber. Aber Bitterkeit ist nicht nur ein Problem von Älteren. Auch viele Jüngere sind enttäuscht, weil sich ihrer Meinung nach so wenig verändert oder weil es alles so langsam geht, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Und sie verlassen die Gemeinde. Es gibt unendlich viele Gründe, bitter zu werden. Und keiner von uns ist sicher davor. Das, was am Anfang unbemerkt bleibt, das wird dann doch irgendwann sichtbar und spürbar und richtet großen Schaden an. Nach und nach merken vielleicht einige Geschwister etwas. Wieso schaut er mich nicht mehr an? Warum geht er mir aus dem Weg oder sie? Warum sieht man ihn oder sie immer weniger in der Gemeinde? Das Problem ist, oder das Problem der Bitterkeit ist, sie wird größer. Die Verletzung, der zornige, ärgerliche Gedanke hat Folgen, wenn er nicht bereinigt wird. Der Hebräerbrief spricht von einer Wurzel der Bitterkeit. Aus Wurzeln werden Sträucher oder Bäume. Und diese wachsen weiter und sie vermehren sich. Hebräer 12, 14 und 15 lesen wir: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wir werden hier dazu aufgerufen, uns gegenseitig zu überprüfen, damit nicht einer die Gnade verpasst. Das, was sie stolpern lässt oder was sie zu Fall bringt, ist eine bittere Wurzel. Es ist eine Wurzel. Es ist etwas, was man nicht sehen kann, versteckt. Aber genauso wie eine Wurzel das tut, ernährt diese Bitterkeit ihre Seele. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt hier, dass wir danach Ausschau halten sollen, dass nicht irgendwo eine bittere Wurzel zu wachsen beginnt. Wenn wir das nicht tun, kann es eine giftige Pflanze werden, genau wie wir bei Ahitophel gesehen haben. Seine Bitterkeit hielt über 10 Jahre an und er wässerte sie mit seinen Rachegedanken. Und nun war es ein großer Baum geworden, dessen giftige Frucht 12.000 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Bitterkeit ist nie privat. Bitterkeit ist nie persönlich. Sie fügt nie nur dem eigenen Herzen Verletzungen zu, sondern immer auch den Mitmenschen, immer auch der Gemeinde. Corrie ten Boom, die als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hat, hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Holland ein Heim für Opfer von Nazi-Gräuel geleitet. Über die Erfahrungen in dieser Zeit schreibt sie: Diejenigen, die imstande waren, ihren früheren Feinden zu vergeben, waren auch imstande, sich wieder der Welt um sich herum zuzuwenden und ihre Leben neu aufzubauen, egal welche Narben sie auch davongetragen hatten. Diejenigen aber, die ihren Groll hegten, blieben Invaliden. So einfach und so schrecklich war das. Corrie ten Boom hatte erfahren, dass Vergebung die Macht hat, selbst die schrecklichsten und die tiefsten Wunden zu heilen. Und dabei hat sie immer wieder betont, dass Vergebung Gottes immer am Anfang von Heilung stehen muss, von Heilung und Wiederherstellung. Gott wird nicht müde, uns zu vergeben. Er ist es immer noch nicht leid geworden. Seine Vergebung ist immer für uns verfügbar. Und manchmal frage ich mich, ob wir das wirklich verstanden haben. Vielleicht macht es in dem Zusammenhang nochmal Sinn, auf die beiden oder auf die Unterschiedlichkeit der beiden Wörter Versöhnung und Vergebung hinzuweisen. Versöhnung bedeutet mehr die Wiederherstellung einer Freundschaft. Das ist jetzt hier im Verhältnis mit der Bitterkeit nicht gemeint. Das ist gut, wenn es klappt und wenn es funktioniert. Aber wir reden hier über Vergebung. Und Vergebung bedeutet in dem Zusammenhang, den Wunsch nach Rache loszulassen, egal wie der aussehen mag. Die christliche Botschaft von der Vergebung Gottes ist die dynamischste und veränderndste Botschaft, die es auf der ganzen Welt je gegeben hat. Interessiert das eigentlich noch irgendjemanden? Reißt uns das noch aus den Sitzen? Die Welt um uns herum sieht den Gedanken von der Vergebung Gottes eher als ein Märchen. Und vielleicht wurden auch in vielen Gemeinden der Spruch "Gott liebt dich, Gott vergibt dir" so oft gedankenlos herumgeschleudert, dass er für uns bedeutungslos geworden ist. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, schreibt Paulus an die Epheser. Der Ausweg oder der Fluchtweg aus der Bitterkeit ist leider oft nicht mit ein paar Appellen oder mit ein paar Gesprächen getan. Häufig sind die Wurzeln oder die Verletzungen so tief, dass selbst lange Therapien keinen Erfolg bringen. Im Umgang mit Menschen, die verbittert sind, schreibt Paulus, seid gütig, mitleidig und vergebungsbereit. Schulterklopfen oder reiß dich mal zusammen, Parolen helfen da selten weiter. Ich glaube, der wohl einzige Ausweg geht in Richtung Kreuz, weil hier hängt der, der wirklich einen Grund gehabt hätte, bitter zu sein. Aber er hat sie überwunden, damit wir Frieden haben können. An vielen Stellen in der Bibel steht, dass wir einander so vergeben sollen, wie Christus uns vergeben hat. Wie hat Christus uns vergeben? 50%? 75%? Nein, Jesus hat uns vollständig vergeben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen werden, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Du weißt doch gar nicht, was mir angetan wurde. Wie verletzt ich bin. Wie erniedrigt ich wurde. Wie viel Angst in mir ist, wenn ich alleine bin. Wie viele Albträume mich nachts aufwecken. Wie mir das Leben oft wirklich wortwörtlich zur Hölle wird. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass der Mensch des Menschen größter Feind ist und dass es Szenarien gibt, die wir uns nicht vorstellen wollen und auch nicht vorstellen können. Aber dennoch glaube ich, dass das hier keine unerfüllbare Forderung Gottes ist. Es geht vielmehr um sein Angebot, an unser Herz zu gehen, unser Herz zu verändern. Denn ein verbittertes Herz ist in sich selbst unfähig zur Veränderung. Aber Gott hat eben andere Möglichkeiten. Gott kann in unser Wesen eingreifen. Er kann unser Herz verändern. Er kann aus unserem steinernen Herz ein fleischernes machen. Aber er wird es nicht gegen unseren Willen tun. Und deshalb können wir uns in unserer Not, in unserer Bitterkeit, die vielleicht da ist, an ihn wenden und ihn bitten, quasi genauso wie David im Psalm 51 geschrieben hat. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du ein Mutmacher bist. Da, wo wir am Ende sind mit unserem Latein und wo wir keine Chance haben, irgendwo weiterzukommen, hast du einen Ausweg, weil du der Schöpfer bist. Weil du Dinge in uns berühren kannst, an die wir selber nicht drankommen und wir unfähig sind zu verändern. Ich bitte dich von Herzen her, zeig uns und schenke uns neu die Bereitschaft, dich arbeiten zu lassen an uns. Danke für deine Gnade und für deine Erbarmen. Amen. Wir wollen gemeinsam singen, und zwar das Lied Vater unser im Himmel.